Der Ostermorgen hat eine ganz eigenartige Atmosphäre. Stellt euch das mal vor. Knapp bei Sonnenaufgang, sehr früh. Der Karfreitag mit dem Sterben dieses von seinen Jüngern so sehr geliebten Jesus liegt gerade erst hinter den Jüngern. Karfreitag ist noch gar nicht lange her. Kurz später. Die Jünger hatten wirklich ernsthaft an Jesus geglaubt. Sie hatten auf ihn alle ihre Hoffnungen gesetzt. Sie hatten in ihm den Sohn Gottes wirklich erkannt. Sie standen direkt neben ihm, wenn er gepredigt hat, wenn er mit Leuten geredet hat. Sie standen direkt neben ihm, als er kranke Menschen gesund gemacht hat. Und das waren nicht wenige, das waren jede Menge Menschen gewesen. Sie waren dabei gewesen, ebenfalls ganz hautnah, wenn Jesus sich mit den Schriftgelehrten auseinandergesetzt hat. Und sie hatten vor allen Dingen das Leuchten in den Augen der Leute gesehen, wenn sie gemerkt hatten, diese Leute, Gott meint auch mich. Sie hatten gemerkt, wie die Augen leuchten, wenn die Gnade Gottes bei den Leuten so richtig ankommt. Wenn er in dem Namen Gottes die Gnade zusagte, Vergebung zusagte. Und sie hatten erlebt, wie sich das Leben von Menschen ernsthaft verändert hat. Und zwar zum definitiv Positiven. Auch bei ihnen selbst. Es hatte was mit ihnen gemacht. Es wirkt sich einfach aus, wenn die Gnade Gottes im Leben eines Menschen wirklich so ankommt. Das konnte man sehen. Das konnte man erleben. Die Leute haben ihr Leben umgekrempelt. Denkt nur mal an Zachäus. Was für ein krasser Wechsel war da passiert. Und dann das. Karfreitag. Jesus stirbt. Für die Jünger eine traumatische Erfahrung. Der Wechsel von diesen Hosianna-Rufen beim Einzug Jesu nach Jerusalem hin zu dem Kreuzige ihn war innerhalb kürzester Zeit geschehen. Unfassbar. Es war so, als wenn das Leben eine komplette Vollbremsung gemacht hat. Mehr noch, nicht unbedingt nur eine Vollbremsung, das war ja so ein Frontalzusammenstoß. Das Leben ist frontal gegen die Wand gefahren an Karfreitag. Von 100 auf 0 im Bruchteil einer Sekunde, Jesus tot, Punkt. Und jetzt? Alle Hoffnungen der Jünger waren zu einem brutalen Stillstand gekommen. Und seitdem waren die Jünger und der ganze Jüngerkreis wie in so einer Dunstglocke gefangen. Das konnte doch alles gar nicht wahr sein, aber hey, das war passiert. Zwick mich mal, ist das wirklich passiert? Ja. Jesus ist gestorben. Umgebracht haben sie ihn. Und was sollen wir jetzt machen? Können wir überhaupt irgendwas tun? Die Jünger sind kaum in der Lage, einen einigermaßen klaren Gedanken zu fassen. Nur die Frauen bringen die Kraft auf, um zum Grab hinzugehen und nochmal zu gucken. Sie wollen ihm die letzte Ehre erweisen. Und dann passiert das, was wir gerade eben gehört haben aus Johannes 20. Das Grab ist offen, der Stein ist weg, keine Wache mehr, Siegel gebrochen. Was ist denn jetzt los? Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein, da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, der anderen dort, wo die Füße des Leichnams gewesen waren. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Und Jesus sagt zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie aber meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Und Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, mein Meister. Könnt ihr euch die Szene vorstellen? So halbwegs? Schon wieder so eine völlig unfassbare Szene. Plötzlich, in dem Moment, wo Maria da mit Jesus redet, fällt es ihr wirklich buchstäblich wie Schuppen von den Augen. Damit hatte nun wirklich gar niemand überhaupt gerechnet. Maria auch nicht. Und dennoch erkennt sie Jesus unzweifelhaft an der Art, wie er ihr begegnet und wie er mit ihr redet. Das hat nämlich so nur Jesus gemacht mit ihr. Und sie erkennt ihn unzweifelhaft an der Art, wie er mit ihr redet. Er ist es. Gar keine Frage und kein Zweifel mehr. Sie hat augenblicklich die allertiefste Herzensgewissheit, das ist wirklich Jesus und er lebt. Und dann ist da diese unfassbare Freude, dieser Jubel, dieses Sprachlossein vor Glück, strahlende Augen, Freudentränen und nur ein Wort: Rabuni, mein Lehrer, mein Meister. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Wort so nachsprechen soll, aber mir kommt es so vor, als wenn in diesem einen Wort alles drin ist. Dieses tiefe Erkennen, die Hingabe, der Glaube: Mein Jesus, mein Retter, mein Heiland, mein Meister ist da und er lebt. Rabuni, sagt sie. Und das hört sich auf der anderen Seite so ganz vertraut an, oder? So wie immer. So als wenn zwischendrin überhaupt nichts Besonderes passiert wäre. Rabuni, mein Meister, sie kann das so sagen, weil sie Jesus so kennt. Und deshalb ist dieser Ausruf des Erstaunens, dieses Rabuni, auch ein Bekenntnis. Ja, Jesus, du bist nicht nur ein Lehrer, sondern du bist der Lehrer, du bist mein Lehrer, du bist mein Meister. Du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias, du bist der Retter, du bist alles für mich. Und sie formuliert das ganz persönlich: Mein Meister, mein Lehrer. Indem sie das in der Ich-Form sagt, sagt sie auch: Jesus, weil du mein Meister bist, erlaube ich dir auch, in mein Leben hineinzureden. Du darfst in mein Leben reinreden. Auf dich höre ich. Du hast Worte des Lebens und des ewigen Lebens. Und ich höre auf dich, ich unterstelle mich dir auch. Ich folge dir nach. Und deshalb verändert diese Begegnung noch in der Gruft des Grabes am Ostermorgen wirklich alles. Danach ist nichts mehr so, wie es vorher war. Hier wird wirklich Weltgeschichte geschrieben. Und Maria war dabei. Jesus lebt. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Der himmlische Vater hat seinen Sohn Jesus Christus auferweckt von den Toten. Ganz so, wie Jesus es vorher mehrfach angekündigt hatte, immer wieder. Wir reden also korrekterweise von einer Auferweckung, weil es der himmlische Vater war, der Jesus aus dem Tod auferweckt hat und zu neuem Leben brachte. An anderen Stellen, auch im Neuen Testament, ist von der Auferstehung die Rede, aber von der Sache her würde man sagen Auferweckung, ja. Damit ist auch klar, der Tod hat nicht das letzte Wort. Gott selber hat das letzte Wort. Denn Jesus ist das Wort Gottes. Wie war das noch in Johannes 1, im Johannesprolog? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis. Und jetzt kommt's, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das ist wichtig, denn genau das passiert hier an Ostern. Vers 5 nochmal, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Wir sagen das auch ab und zu mal. Die Finsternis des Todes und die Finsternis des Satans kann ihn nicht ergreifen und schon gar nicht festhalten. Denn das Licht Jesu Christi treibt die Finsternis des Todes aus und zwar immer, immer, immer und in jedem Fall. Ich will euch mal erklären, wie ich das meine. Ich habe dazu was mitgebracht. Habe ich hier versteckt. Was sieht man? Eine Holzkiste. Okay. Ist eine ganz normale Holzkiste, nichts Besonderes. Aber die ist geschlossen. Die ist zu. Die ist durchaus dicht. In der Kiste ist es dunkel. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Da ist keine Glühbirne drin, da ist keine Kerze drin, das ist stockfinster in der Kiste. Man könnte da jetzt einen Sensor reinmachen und der Sensor würde messen, null Licht, dunkel. Sind wir uns einig soweit? Dunkle Kiste. Weil das Ding ist lichtdicht. Auch soweit klar, ja? Wenn ich jetzt anfange, die Kiste zu öffnen, was passiert dann mit der Finsternis in der Kiste? Aha. Ist er noch zu? Habt ihr mal zu Hause gemalert? Habt ihr so einen großen Kübel weiße Farbe gehabt, ne? Wenn man da so ein paar Esslöffel dunkle Farbe reinmacht und das verrührt, man denkt, das Ding ist immer noch weiß, aber hey, das ist gebrochenes Weiß. Das macht sich bemerkbar, das kleine bisschen schwarz in dem Farbeimer, oder? Also wenn ich jetzt hier das Ding aufmache und die Finsternis kommt da raus, was passiert dann? Es könnte ja sein, passiert ja gar nicht, es könnte ja sein, dass die Finsternis, die da drin ist, wie so eine schwarze Soße hier rausläuft und euch um die Füße schwappt. Könnte sein. Weil Finsternis ist richtig schwarz. Und schwarz ist schwarz, oder? Warum passiert das nicht? Die Finsternis läuft nicht wie so eine schwarze Soße hier aus der Kiste raus und ihr zieht alle die Beine an, weil ihr die schwarzen Füße kriegen wollt. Ist das erstaunlich? Nee, ihr habt es alle erwartet. Warum? Weil die Finsternis immer das Licht vertreibt. Die breitet sich nicht aus wie so eine schwarze Soße, das geschieht nicht. Es genügt ein klitzekleiner Lichtstrahl, der in diese Kiste eindringt und die Finsternis ist weg. Das reicht. Wie war das noch? Kiste auf, alles hell. Keine Finsternis mehr drin. Seid ihr überrascht? Nee. So ist das, wenn Gott in die Welt kommt. Die Finsternis kann ihn nicht ergreifen. Er ist da. Er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel in jedem Fall. Finsternis und Nacht bedeutet immer Gottesferne und Dunkel und Tod in der Bibel. Und das Licht steht immer für die Gegenwart Gottes, für die Gerechtigkeit und für Leben. Fängt schon an in Lukas 2 bei der Geburt Jesu. Als die Engel der himmlischen Herrscharen den Hirten auf dem Feld erscheinen, was passiert? Himmlische Flutlichtanlage geht an. Großes Licht, alle stehen im Licht Gottes. Auch bei der Verklärung Jesu geschieht genau dasselbe. Jesus erscheint seinen Jüngern wie in einem Licht, zu dem man nicht hinsehen kann. Er erscheint in gleißend hellen Kleidern. Matthäus 17, 2. Er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Gegenwart Gottes ist Licht. Man kann nicht mit bloßem Auge in die Sonne gucken, geht nicht. Uns geht es heute noch so, wie Maria es damals ergangen ist, als sie erlebt hat, dass Jesus wirklich lebt. Ja, Maria, sie kommt aus dem Staunen nicht raus, Jesus lebt wirklich. Und darum auch das Zweite, das verändert wirklich alles. Dieselbe Kraft, mit der Vater im Himmel Christus vom Tod auferweckt hat, wirkt auch in unserem Leben, in meinem Leben, in deinem Leben, in deinem Leben. Wie sollte dem Herrn da noch irgendetwas unmöglich sein, oder? Ja, wenn das so ist, wenn schon die Kraft Gottes ausgereicht hat, um Christus vom Tod aufzuerwecken, dann wird doch die Kraft Gottes auch ausreichend sein, um in meinem Leben zu wirken, sodass der Herr mit meinem Leben klarkommt und auch mein Leben auf die Reihe kriegt. Denn der Herr ist auferstanden. Wie antwortet man darauf? Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Danke und Amen.